Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt, promovierter Physiker, dreifacher Familienvater und Gründer des Intelli Consulting Group, einer führenden Unternehmensberatung rund um digitales Marketing und digitales Kundenmanagement. Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen darüber, wo sie im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Patrick Prongratz, Director Enterprise und Public Sales bei SAS. Hallo Patrick.
Hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung.
Und, sehr gerne, und Roland Lunk, Senior Director DACH, Benelux und Nordics für Five9. Hallo Roland.
Hallo Jörg, danke für die Einladung.
Wir wollen ja heute über das Thema Vertrieb der Zukunft sprechen und ich habe mit euch natürlich zwei sehr erfahrene Vertriebskollegen hier mit an Bord. Wollt ihr nochmal ganz kurz vorstellen, was ihr alles im Vertriebsbereich schon gemacht habt und natürlich jetzt auch in leitender Position im Vertrieb erlebt?
Gerne. Also, wie gesagt, mein Name ist Patrick Prongratz. Ich bin mittlerweile seit über 25 Jahren im Vertrieb, habe tatsächlich auch begleitend zu meinem Studium schon Vertriebserfahrung sammeln dürfen. Damals als Werkstudent bei T-Systems, großer deutscher Systemintegrator, hatte da das Vergnügen, im Public Sales Team tatsächlich mitzuarbeiten und sehr, sehr große Projekte zu betreuen. Sowas wie die Einführung der Lkw-Maut in Deutschland oder auch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik bei Finanz NRW. Also wirklich große Brecher, teilweise im neunstelligen Millionenbereich oder Toll Collect Multimilliardenprojekt. Und bin auch von Hause aus tatsächlich so ein bisschen Government geprägt. Also als Sohn eines Polizisten an der Bundeswehr angestellt, bin ich so ein bisschen in diese Strukturen reingewachsen und komme auch nicht mehr so richtig da raus, muss man fairerweise sagen. Und für mich war das klar, dass ich nach dieser Werkstudententätigkeit, wo ich Blut geleckt habe, einfach auch im Vertrieb bleiben würde. Und habe dann einen kleinen Schlenker gemacht über was völlig anderes eigentlich. Kam ja aus der IT, aus der Softwarebranche. Und habe aber in meinem Hauptstudium, ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Handel, Distribution, jemanden von Mars kennengelernt. Ein amerikanischer Lebensmittelkonzern, macht unter anderem Uncle Ben's Reis oder auch die Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, die ganzen Schokoriegel. Habe da ein General Management Trainee Programm angefangen. Bin also erstmal Hard Sales mäßig in den Süden der Republik gezogen, hatte so ein großes Flächengebiet mit Wohnsitz in Passau, habe aber bis nach Regensburg und bis nach Cham in die Oberpfalz und runter an die österreichische Grenze, also wirklich ein riesengroßes Gebiet gehabt, wo ich tatsächlich den Lebensmitteleinzelhandel betreut habe. Bin dann ins Category Management gewechselt und dann kam der Ruf sozusagen aus der alten Welt, hat mein ehemaliger Chef mich angerufen von T-Systems, hat gesagt, du Patrick, wir sind mit 28 Leuten raus, haben bei einem Mittelständler in Bonn jetzt quasi einen neuen Vertriebsbereich aufgemacht. Hast du Bock? Dann haben wir uns getroffen, war tatsächlich ein gesellschaftergeführtes Unternehmen, hatte die drei Gesellschafter kennengelernt. Die haben mir dann auch ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte. Und so war ich zurück in der alten Welt, habe dann wieder klassischen IT-Software-Vertrieb gemacht. Und den Weg in das, was ich heute mache, also das klassische Data-Driven Business, also Analytics oder künstliche Intelligenz, kam tatsächlich über eine Lebensmittelkrise in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wir hatten mal EHEC, waren am Ende des Tages Sprossen, ja, und keiner ist drauf gekommen. Also wir hatten ja schon alles, Blauzungen, Rinderwahn, Dioxinskandal, alles Mögliche. Und mit dieser EHEC-Krise konnte die Bundesregierung wirklich nicht gut umgehen. Also hat dazu geführt, dass über 50 Menschen gestorben sind in Deutschland, hat 3 Monate gedauert, bis diese Krise gelöst war. Und klassischerweise sind die Gesundheitsämter mit Bleistift und Papier in die Krankenhäuser gegangen und haben die Patienten interviewt, was sie gegessen haben. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein im 21. Jahrhundert, dass man so einer Lebensmittelkrise auf die Schliche kommt. Das muss ja auch irgendwie datengetrieben möglich sein. Und habe damals mit dem Dr. Eiden, dem Präsidenten der Bundesanstalt Landwirtschaft und Ernährung in Bonn und der Frau Professor Petersen von der Uni Bonn Verein gegründet. Den gibt es auch heute noch. Bonn Realis heißt der. Bonn Research Alliance zur Aufschaltung von Systemen in Krisen. Die Idee war, in der Cloud quasi Datenmengen zusammenzuschneiden, eine Krise zu lösen und dann jedem wieder zurückzugeben. Und das hat SAS mitbekommen. Ich kannte SAS damals gar nicht. Ist tatsächlich ein Hidden Champion, für den ich arbeite. weltweit größtes Softwarehaus in privater Hand, arbeitet für über 80.000 Kunden weltweit. Die meisten wissen es gar nicht, ja, weil wir tief, tief unter der Motorhaube tatsächlich datengetriebene Wertschöpfung machen. Wenn ich irgendeinen Executive frage, du hast schon mal von SAS gehört, dann kommt meistens, ja, mit der Fluggesellschaft bin ich schon mal geflogen. Ist jetzt nicht das, was wir machen, aber das sind quasi die Anekdoten dann so aus dem Alltag. Und die Frage von SAS damals war eben, du Mensch, wir arbeiten datengetrieben, wir haben da eine Lücke bei dem, was du da machst, Lebensmittelsicherheit, hast du Bock, zu uns ins Vertriebsteam zu kommen? Und habe dann da auch im Government-Vertriebsteam angefangen, dann kamen immer mehr Branchen dazu. Ich habe zwischendurch den Handel betreut, ich habe Manufacturing betreut, ich habe Travel Transport betreut und habe dann so eine klassische Vertriebskarriere hingelegt, wo ich jetzt heute tatsächlich mehrere Vertriebsteams habe, die an mich berichten. Und relativ breiten Überblick.
Cool, also Vertriebler alter Schule quasi, der dann auch in den modernen Vertrieb quasi reingerutscht ist sozusagen, oder?
Genau, so kann man sagen, ja. Zwischendurch habe ich nochmal einen Ausflug gemacht in die Infrastrukturwelt. Also ich habe SAS mal für knapp anderthalb Jahre verlassen und war mal beim japanischen Infrastrukturhersteller, der Storage verkauft hat. Aber das ist nicht so meine Welt. Deswegen bin ich ja wieder zurückgekommen.
Okay. Also alles mal gesehen. Roland, magst du ein bisschen von deiner Karriere beschreiben?
Ja, gerne. Im Gegensatz zu Patrick habe ich, sagen wir, ganz anders angefangen. Ich habe nämlich mal vor langer, langer Zeit Informatik studiert und bin da sozusagen, komme aus der Technikwelt, habe dann drei Ziele in meinem Leben gehabt, dass ich bei Apple, bei HP und bei Cisco arbeiten wollte. Das habe ich dann auch gemacht und war da tatsächlich als Systemingenieur unterwegs gewesen bei den ersten zwei. Ich habe da also wirklich mich nur mit dem Thema Networking, Infrastruktur beschäftigt. Und dann habe ich irgendwann eine Bewerbung zu Cisco abgegeben und wollte dort als Systemingenieur anfangen. Und bei Cisco war dann jemand in einem Interview, der zu mir gesagt hat, du musst unbedingt auf die andere Seite. Und dann habe ich gesagt, nee, auf die dunkle Seite gehe ich nicht, Vertrieb lass mal stecken. Und dann sagte er, aber mit dem, was du hast an Know-how und so, wäre es spannend, weil du kannst sehr komplexe Dinge einfach erklären. Das ist für Vertriebler ziemlich gut und wir wollen gerade einen Channel aufbauen, also einen indirekten Sales. Das war so 98 bei Cisco gewesen, da ging es eher darum, dass Partner direkt bei Cisco eingekauft haben und das wollten sie verändern. Heute glaube ich, dass Cisco sicherlich eines der besten indirekten Sales-Modelle der Welt hat. Kann man sicherlich viele andere Leute auch fragen, aber ich sehe das so, dass sie da sehr gut sind. Und dann bin ich sozusagen als Channel Account Manager reingekommen und bin dann langsam innerhalb Ciscos, ich war 12 Jahre bei Cisco, mich dann da weiterentwickelt und habe dann irgendwann mal gesagt, ich möchte gerne wieder was anderes machen. Bin dann zu einem großen Hardware-Hersteller gegangen, habe dort den Bereich aufgebaut, den wir alle kennen, der Tastaturen und Mäuse macht. Habe sozusagen die Chance mal genutzt, was ist es eigentlich, wenn du aus dem B2C-Bereich, wie man so schön sagt, also dem Bereich, wenn du in einmal so eine Tastatur suchst und Logitech eingibst, kriegst du halt dann 1000 Rückmeldungen. Wenn du das halt in die B2B-Welt hineinbringen willst, das ist halt schon was anderes, weil natürlich kennt dich jeder als Tastatur und Mäuse. Das Beispiel, was Patrick ja gesagt hat, saß, da bin ich schon mal mit geflogen, ist da ähnlich, weil dann sagt dir jeder, ja, ihr macht doch was anderes. Ja, wir machen auch Kameras. Das war so ein bisschen der Ausflug und dann wollte ich irgendwann mal weg von der Hardware Richtung Lizenzmodell, habe dann ein bisschen da einen Ausflug gemacht und bin jetzt bei Five9 für den gesamten Channel zuständig. Five9, wir sind seit 21 Jahren am Markt und jetzt seit gut 3,5 Jahren in Deutschland unterwegs im Bereich Call and Contact Center. Was so ein bisschen ein spannendes Thema ist, weil man ja immer wieder dann so denkt, okay, gerade im Vertrieb, wie verkauft man Lizenzmodelle, wiederkehrende Einnahmequellen und das dann auch noch mit Partner. Das ist eigentlich so das Thema, was ich auch total spannend fand. Und das ist sozusagen meine Vertriebswelt, also immer die indirekte Welt. Also wenn Patrick und ich uns immer unterhalten, weil wir kennen uns ja aus dem Bereich Bitkom, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf, macht es total viel Spaß, sich darüber auszutauschen, weil er sagt dann immer so die Sachen, gerade weil er aus dem Public- und Government-Bereich kommt, wo ich sage, bin ich bei dir, kann anstrengend sein. Und wir werden das heute sicherlich im Podcast ein bisschen beleuchten, das Thema, wie wir indirekten Sales auch integrieren müssen und dürfen. Könnte sicherlich spannend sein. Also ein bisschen anderer Hintergrund.
Genau, du hast schon angesprochen, ihr seid beim Bitkom gemeinsam unterwegs in der Gruppe rund um Vertrieb der Zukunft und habt da ja auch so ein bisschen andere Meinungen, die sich aber wiederum gut ergänzt. Patrick, du bist sehr auf dem Weg Data-Driven-Vertrieb unterwegs, oder? Wie ist deine Sicht auf das, was Vertrieb in Zukunft leisten muss und wie man herangehen muss?
Es gibt Sachen, da sind wir ganz eng beieinander. Das ist quasi diese chemische Komponente oder auch Customer Intimacy, wie wir das manchmal nennen. Ich glaube, das kannst du virtuell rein über die Mattscheibe kannst du das nicht kompensieren. Und das, was wir am Ende des Tages machen, ist, bezeichnen das gerne als Wette auf die Zukunft. Na, also wenn du so ein Analytics-Projekt machst, willst du irgendwie datengetrieben Wertschöpfung heben, also entweder Umsatz steigern, Kosten reduzieren, Anomalien erkennen, deine Customer Experience erhöhen, dann weißt du tatsächlich am Ende des Tages nie wirklich, was du bekommst. Das ist was anderes als diese Zeit beim Infrastrukturvertrieb. Weil das ist eine Blechkiste, die hat einen Preis, die hat Spezifikationen, die kannst du abschreiben über eine bestimmte Laufzeit. Und da habe ich teilweise wirklich staunen müssen, wenn ich Kunden am Telefon hatte, die mir gesagt haben: Du, ich möchte jetzt gerne für 7 Millionen heute bei dir Storage kaufen. Da habe ich mich gefragt, wo kommt das her? Und das ist einer der Punkte, der mich eben in diesem Bereich datengetrieben irgendwie so ein bisschen, naja, bestätigt, sagen wir es mal so. Du hast heute keine Kunden mehr, die nicht vorinformiert sind. Das war vor ein paar Jahren in der Software-IT-Branche noch anders. Da hast du noch klassische Ersttermine gemacht und hast den Kunden erklärt, wer du bist, was du machst und wie dein Produkt helfen kann. Sowas erlebe ich heute nicht mehr. Sondern es ist ähnlich wie beim privaten Autokauf oder Waschmaschinenkauf. Du hast dich umgehört. Du hast meistens schon mal mit einem anderen User gesprochen, der eine ähnliche Waschmaschine gekauft hat. Wenn du ein Auto kaufen willst, hast du dich grob über die Motorisierung, über die Innenausstattung informiert. Und die Anforderungen an den Vertrieb sind heute ganz, ganz anders als früher. Ich glaube, dass es gerade in dem erklärungsbedürftigen Vertrieb, den wir heute machen, einfach viel auch auf diese fachliche Komponente ankommt, die damals die Cisco-Leute motiviert hat, dem Roland zu sagen: Pass auf, geh mal in den Vertrieb, weil das ist einfach wichtig, dass jemand Dinge einfach erklären kann und dann eben auch nicht wie der klassische Kühlschrankverkäufer am Nordpol so ein One-Off-Ding macht, ja, sondern dass du wirklich als Advokat des Kunden, als Anwalt des Kunden den Sales Cycle auch nach dem Vertrieb ein Stück weit eigentlich noch inne hast. Du kommst da gar nicht raus. Es gibt ja heute neue Abteilungen, die es vielleicht vor ein paar Jahren so nicht gab, wie Customer Success, ja, ein ganz wichtiger Bereich. Ich sehe die Grenzen tatsächlich da im Alltag aber eher fließend. Und deswegen nochmal zurück zu dem Thema Data Driven. Wir gucken wirklich sehr, sehr stark drauf, was bekommen wir für Snippets von unseren Kunden? Also wo schauen die sich um? Nach was suchen die? Dann natürlich die klassischen Geschichten, wie wir senden denen eine E-Mail und dann können wir nachvollziehen, ob die die überhaupt geöffnet haben, ob die die Anlage aufgemacht haben, wie lange die sich die Anlage angeschaut haben, ob die sich White Papers runtergeladen haben. Und so kommt ganz viel in diesen, ich nenne das jetzt mal Information Funnel, der uns am Ende des Tages natürlich hilft, wegzugehen von der Gießkanne, weil alle unsere Kunden kriegen heute 10, 20, 30 Anrufe am Tag mit Leuten, die schlaue Ideen haben, ihnen was verkaufen wollen. Und bei uns kommt es eben auf diesen wertigen Aspekt an. Ähnlich auch wie in deinem Kernthema Marketing Automation, wo es ja darum geht, weg von der Gießkanne hin zum wirklich sehr, sehr präzisen Offering. Und da ist meiner Meinung nach der Data-Driven Sales der einzige Ansatz, der das wirklich unterstützen kann.
Und Data-Driven heißt dann wirklich herauszufinden, wie hat der Kunde sich vorher schon informiert, wie ist der Bedarf, um dann als Berater eigentlich im Ersttermin direkt vor Ort zu sein, oder?
Genau. Also es ist ähnlich wie Omnichannel Marketing, ja? Dass du versuchst, über die unterschiedlichen Kanäle, die du hast, also du hast natürlich ein Callcenter, wo teilweise Bestandskunden mit irgendwelchen Complaints anrufen, dann hast du die Social-Media-Seiten, du hast E-Mail-Kampagnen, du hast tatsächlich den Frontline-Vertrieb, du hast Consultants, die vor Ort sitzen und all diese Informationen versuchen wir eben zu bündeln, um uns ein Big Picture zu machen. Wo steht der Kunde gerade, wo will er hin? Matchen das natürlich auch mit seiner Strategie. Das ist für uns deshalb ein bisschen einfacher, weil wir tatsächlich nur für sehr, sehr große Unternehmen arbeiten. Also deswegen heißt das auch Enterprise-Vertrieb, was ich mache. Wir schauen im Wesentlichen uns Kunden an, die größer 1 Milliarde Euro Umsatz machen. Die sind meistens börsennotiert, die müssen Quartalsberichte veröffentlichen. Aus diesen Quartalsberichten wissen wir, wo stehen die gerade, wo wollen die hin. Und das lassen wir eben zusammen mit all den anderen Datenpunkten einfließen in tatsächlich ein Tailor-Made-Messaging, zu sagen: Okay, pass auf, du hast folgende Herausforderung. Jetzt mal fernab von der Technologie, du musst gar nicht wissen, was das ist. Aber wir lösen dir dein aktuelles Problem.
Wie ist da deine Sicht, Roland, auf das Thema?
Also auf der einen Seite ist es total spannend, weil wir setzen in vielen Bereichen das auch ein, gerade wenn es darum geht, rauszufinden, okay, was treibt den Kunden halt um. Data-driven Analytics ist da ein spannendes Thema, auch halt völlig fremde Sachen uns anzugucken. Wir haben eine Agentur, mit der wir zusammenarbeiten. Wenn wir jetzt überlegen, welche Partner wir onboarden, muss der jetzt über Unified Communication, also Telefonie, sich auskennen oder sollte er vielleicht mehr sich auskennen in dem Bereich CRM, also Salesforce, Dynamics, solche Sachen, weil die Integration in so einem, jetzt in der Welt, wo wir uns bewegen, in dem Call-in Contact Center, ist ja nicht, dass der Kunde anruft und sich tausendmal authentifizieren muss, wie wir das vielleicht bei einem Unternehmen kennen, auch das wir alle gut kennen, das auf einer Schiene fährt. Wenn ich dem mal 300 Mal sagen muss, dass meine Bahncardnummer 28 Stellen lang ist und dann wollen sie noch meine Hausnummer wissen, das ist halt schon ein bisschen anstrengend, insbesondere wenn man eine Telefonnummer hat, die man seit 30 Jahren benutzt, dann sollte man das automatisiert haben. Aber da gucken wir halt sehr genau rein über die Agentur und sagen, hey, macht es Sinn, mit dem Partner sich darüber zu unterhalten? Ist er vielleicht zu sehr Hardware getrieben? Weil das ist sicherlich ein Thema, was Patrick ja auch angesprochen hat. Hardware-Selling ist halt ein einfaches Selling. Da hast du eine Marge. Da kannst du sagen, okay, ich verdiene da 20, 30% dran. Jetzt würden wahrscheinlich viele Zuhörer sagen, das wäre schön, wenn wir es hätten. Ich weiß, dass im Network-Bereich wir im Moment bei 3% liegen. Das ist mir völlig klar. Aber wie sieht dann das eben drumherum aus? Also wie können wir mit dem Partner arbeiten und auch über Kunden halt natürlich eine Analyse fahren? Und das ist das Thema, was wir auch in der Bitkom halt immer wieder ansprechen, in unseren Themen, wenn wir darüber diskutieren. Auf der anderen Seite kommt immer wieder bei mir das Thema emotionaler Vertrieb hoch, wo Patrick und ich dann immer sagen, ja, das, was wir jetzt gerade machen, so out of the box mit Mikrofon und Kamera arbeiten, ging das eigentlich? So Zeiten von Covid konnten da gute Vertriebler gut verkaufen. Ist immer eine Frage, wie sie ausgestattet waren, wenn sie natürlich das mit dem falschen, sagen wir mal, Equipment machen, weil emotionales Verkaufen hat auch viel mit Körpersprache zu tun, das wir wissen. Und eines der Themen, die mich dann immer umtreibt, die wir dann auch immer wieder probieren, in die Bitkom hineinzutreiben, weil wir kommen ja alle aus der IT-Welt, ist halt, wie Patrick gesagt hat, Auto. Ja, und wenn man sich Autoverkäufer anguckt, dann kann man immer nur sagen, Jungs, ihr tut uns echt leid. Ja, weil ihr habt halt ein Produkt, das vier Räder hat, vorne einen Motor und das muss ich von A nach B bringen. Und das Einzige, was dort als Verkaufsargument zieht, ist Emotion. Und da sind sie extrem gut drin. Und ich gucke mittlerweile auch immer sehr genau hin, Vertriebler, wo kommt der eigentlich her? Was hat der für eine Vertriebserfahrung? Kommt der jetzt rein aus der IT-Welt oder kommt der wirklich aus dem anderen Bereich? Und ich sage immer, ein Freund von mir, der bei einem großen bayerischen Automobilhersteller arbeitet, der hat mir mal eine Analyse gesagt. Weißt du, was beim entschieden wird bei einem Ehepaar von der Frau beim Auto? Und dann habe ich gesagt, ne, sicherlich nicht der Motor. Und sagt er, naja, gib mal, nee, keine Ahnung, habe ich gesagt, die Größe, Sicherheit, dann sagt er die Farbe. Sage ich, okay. Sagt er, ja, wir haben da tatsächlich Untersuchungen gemacht, da sieht man mal, was die alles untersuchen. Und dann sagt er, die einzige Entscheidung, die dort getroffen wird, ist die Farbe. Natürlich wird immer noch diskutiert, welche Größe und so weiter, klar, darf man nicht zu sehr abwerten. Aber das ist was, das den Mann überhaupt nicht interessiert. Vielleicht liegt es an uns Männern, dass wir immer nur schwarze Autos fahren. Also, aber das glaube ich eben, es spielt in der IT-Welt auch eine Rolle. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich auch bei Apple gearbeitet habe. Und ich glaube, das ist ein Unternehmen, was extrem viel Emotionen bindet. Ja. Ich habe gerade die Diskussion über diese neue Brille. 3.000 Euro für eine Brille zu bezahlen, wo keiner genau weiß, was ich damit machen muss. Und trotzdem ist sie ausverkauft mit 60.000 Stück. Meine Herren, das sind Emotionen und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen und das probieren wir in der Bitkom auch zu verknüpfen. Also die Sichtweise, die Patrick hat, die total wichtig ist, also wirklich sich unglaublich viele Informationen vorher zu besorgen, das Data-Driven Sales und dann halt das zu verknüpfen mit dem Thema emotionales Sales, weil das ist so ein bisschen mein Thema in dem Bereich.
Jetzt sprechen wir ja über den Vertrieb der Zukunft und ihr habt ja eigentlich schon so drei Themen angesprochen, die relevant sind. Auf der einen Seite, ich muss in der Lage sein, irgendwie über Data-Driven Vertrieb, über irgendwelche Lösungen, mir die Informationen zu beschaffen. Das soll ja möglichst automatisiert passieren. Du hast schon gesagt, Patrick, dann muss doch der Vertriebler idealerweise in der Lage sein, eigentlich als Berater aufzutreten, also auch nochmal fachlich sehr kompetent zu sein. Und dann sagst du, Roland, muss er auch noch in der Lage sein, in Körpersprache, in Auftreten und Co. Emotionen zu erzeugen. Und da, bevor wir noch in die Zukunft gehen, kurzer Rückblick. Was genau davon hat sich die letzten 10, 20 Jahre, wo ihr auch schon im Business seid, geändert? War das früher nicht anders? Also musste man früher weniger emotional sein? Musste man früher weniger Berater sein? Was hat sich da aus eurer Sicht verändert?
Aus meiner Sicht hat sich tatsächlich der Vorbildungsgrad massiv geändert. Es ist seit, also vor 10 Jahren war es noch komplett anders. Vor 10 Jahren hast du noch Vertriebstermine gemacht, da bist du teilweise mit dem Bus hingefahren, also mit einem kleinen Bus, da hast du Leute mitgenommen für jedes Thema und weil auf der Kundenseite dann eben auch jeder da war. Also dann hast du irgendwie einen Entscheider gehabt, du hast einen Data Scientist gehabt, du hast jemanden aus der IT gehabt, du hast einen Anwender gehabt, die musstest du alle an einer anderen Stufe abholen. Das ist gar nicht so einfach. Ja? Gerade wenn du für so eine nerdige Company arbeitest, wie ich, die jetzt seit 48 Jahren sehr verkopft datengetriebene Wertschöpfung ganz tief unter der Motorhaube macht, hast du immer die große Gefahr, bei der falschen Frage abzubiegen. Ja, so nach dem Motto, also mich interessiert es mal kurz, wie macht ihr eigentlich AB-Testing? Und dann kommt eine halbe Stunde Exkurs und muss gucken, dass nicht jeder einschläft. Ne? Also das ist schwierig, das ist schwierig. Und da die emotionale Balance zu halten, das ist heute eine Herausforderung, weil du eben genau auf die Leute triffst, die schon diese Vorbildung haben. Die haben sich Webinare angeschaut, die haben sich YouTube-Videos angeschaut, die waren auf deiner eigenen Homepage und den brauchst du nicht mehr von Pontius bis Pilatus erklären, was Analytics ist, dass Datenintegration eine wichtige Komponente ist, weil Shit in, Shit out, das kann keiner mehr hören. Ja? Und dass am Ende des Tages Analytics irgendwie wichtig ist, das ist jetzt von Konzernzentrale bis zum Anwender und bis zur Putzfrau eigentlich eben klar. So. Und jetzt die Frage mehr, okay, aber wie? Und wie machst du den Unterschied? Und dann geht es ja auch nicht mehr um die grüne Wiese, sondern um das Incremental on top. Die klassische Frage, hast du eine Data-Driven Strategy und bist du glücklich? Meistens mit, naja, könnte besser sein, beantwortet. Und dann rauszufinden, und das ist der beratungsintensive Ansatz, was genau ist es denn, was jetzt nochmal die Kirsche auf der Sahne auf der Torte ist? Ich glaube, das ist etwas, das ist neu.
Ja, also wenn man zurückguckt, ich glaube, das ist wieder, müssen wir uns die Segmentierung auch mal angucken. Also wenn man halt von einem Enterprise zu einem Mittelstand und zu einem Kleinstunternehmen geht, dann sind es halt signifikante Unterschiede. Ich glaube, dass wenn ich mir vor 10 Jahren angucke, wir genauso einen emotionalen Sales hatten, wie wir ihn heute haben. Also ich glaube, da gibt es gar keine Veränderung. Das ist der große, große Vorteil jetzt aus der Perspektive, die ich so ein bisschen treibe, weil ein vertrauensvoller Vertriebler war damals wichtig und ist heute auch wichtig. Was sicherlich, wo ich Patrick absolut recht gebe, ist ja, dass das mehr so ein Allrounder sein muss, dass er heute nicht halt mit einem Bus an die Karte kommt und da 1000 Leute hat. Das war früher schon, sagen wir mal, für, wenn man jetzt so große Unternehmen sich anguckt, auch wie bei uns, ja, wenn man da früher reingegangen ist und dann hat man halt den Solution Consultant für Sprache, den Solution Consultant für CRM, den Solution Consultant und dann war der Vertriebler da und dann kam vielleicht noch der Manager mit. Das sind sicherlich heute Dinge, dass man erwartet, dass in der IT-Branche, der man halt alles weiß, was, glaube ich, unglaublich schwierig ist, weil wenn Patrick mir erzählt, was SaaS alles kann, dann denke ich immer, boah, weil ich wahrscheinlich vice versa, wenn ich dann immer komme, hey, weißt du übrigens, was wir bei Five9 so alles treiben, dann sagt er, okay, weil am Ende des Tages ist vor 10 Jahren ist genauso wichtig wie heute gewesen, man muss wissen, mit was der Kunde Geld macht. Und wie man das halt für ihn leichter machen kann. Weil dann ist er auch bereit, sicherlich Dinge zu kaufen, um halt Dinge für sich selbst zu erleichtern. Und das ist heute genauso wie vor 10 Jahren. Heute kann man sich halt die Informationen leichter besorgen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Und das ist das, wo ich Patrick völlig recht gebe, wenn ich halt mir vorher Gedanken mache, wo bewegt sich der Kunde, was macht der Kunde. Diese Information kann ich heute über Social Selling, über Social Media extrem schnell rauskriegen. Auch nicht immer die Standardfrage, die man vor 10 Jahren, spielen Sie auch Golf? Das weiß ich heute, ja, weil ich kann mir das halt in Facebook angucken, was er so macht. Und ich glaube, das ist der signifikante Unterschied als vor 10 Jahren, denn da bin ich vielleicht ein bisschen, also entweder war ich jemand, der sehr lange in dem Kundenvertrieb gemacht hat, also wir haben ja es gibt genügend Beispiele, wo man halt dann 20 Jahre bei einem und demselben Kunden halt war. Und wenn du so einem Vertriebler sagst, er soll ja 10% mehr machen, dann macht er halt 10% mehr, weil er geht halt zu seinem Vertriebler, also als Vertriebler zu seinem Kunden und sagt, hey, ihr braucht heute die neue Hardware, neuesten Hardware-Mist. Und dann sagt der Kunde, okay, ich glaube dir, also kaufe ich den. Und das ist sicherlich heute anders, wenn dann da, wie Patrick sagt, bist du in der Situation, dass der Kunde sich sehr viel mehr selber informiert über alle möglichen Medien und dann vielleicht aber auch in der Situation steckt, hey, was ist denn eigentlich jetzt New Generation AI. Was kann ich denn nutzen? Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich wohne in Nürnberg, jetzt mal hier sage, ich schaue mir mal ein paar Unternehmen bei mir an, die alle nicht unbedingt aus dem Sportbereich kommen und groß sind, sondern viel kleiner sind, ja, ein Mittelständler, dann wird der sagen, lass mich doch in Ruhe mit der KI. Was soll die mir jetzt helfen? Und das ist, glaube ich, noch ein Unterschied, wenn man dann die Segmente sich betrachtet. Denn Data-Driven-Selling ist sicherlich einfacher im großen Bereich, als wenn du tiefer runter gehst, aus meiner Sicht.
Jetzt seid ihr ja jeweils in leitender Position tätig, das heißt, ihr sucht logischerweise auch Vertriebler und Vertrieblerinnen. Jetzt habt ihr schon gesagt, das Thema Emotion hat sich nicht verändert. Das heißt, ein guter Vertriebler war schon immer in der Lage, den Kunden zu sehen, zu verstehen, zu begeistern hinten dran. Das heißt, die Skills sind gleich geblieben. Jetzt habt ihr aber auch gleichzeitig gesagt, der Kunde ist deutlich besser vorinformiert. Das heißt, er hat eine gewisse Fachkompetenz und erwartet mittlerweile auch, dass die Vertrieblerinnen diese Fachkompetenz auch selber mit reinbringen und nicht mehr wie vor 10 Jahren, wo er dann einfach irgendwie drei Kollegen mit einpackt, sozusagen nur den Termin organisiert hat, die Kollegen machen lässt und nachher wieder dann den Vertrag einsammelt. Und wir haben schon gesehen, Roland, bei dir war es sozusagen so, du wolltest eigentlich, hast deine Fachkarriere gemacht gehabt und hast dich erstmal geweigert auf die dunkle Seite. Und das kenne ich auch von meinen Leuten natürlich, die immer sagen, so der Vertrieb ist was für die bösen Menschen auf dieser Welt, rüber zu wechseln. Und da die Frage an euch, wie einfach ist es denn jetzt sozusagen, gute Vertriebler zu finden? Ich stelle mir vor, es ist natürlich schwieriger, weil der Anspruch gewachsen ist, weil die Vertriebler ja einfach auch mehr Skills und mehr Know-how mitbringen müssen. Wie geht's euch da und was erlebt ihr so bei euren Kunden und in der Branche?
Für mich ist es wirklich wahnsinnig kompliziert, muss ich sagen. Und zwar aus jedem Blickwinkel. Wir haben versucht, natürlich über Mitarbeiter neue Kandidaten zu finden. Wir versuchen es über unsere eigene Talent Acquisition Unit. Wir arbeiten teilweise mit großen Personalberatern, die versuchen, uns die vernünftigen Profile zu finden, die für uns passen. Aber es ist wirklich eine Challenge. Wenn ich nur einmal dieses Bild überzeichnen darf. Früher hast du einen Vertriebler auch daran festmachen können, wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus? Wie gesellig war er? Ja? Also wenn der viele Spesen eingereicht hat und war viel mit Kunden zusammen, ist viel mit denen essen gewesen, ist abends noch mit denen was trinken gegangen, dann war das tendenziell erstmal so von der Kategorie irgendwie extrovertiert, der muss gut sein. Das ist heute nicht mehr. Natürlich ist das wichtig, dass du offen bist für Kunden, dass du eine gewisse Extraversion mitbringst. Aber wie gesagt, du musst heute eigentlich so ein Stück weit eierlegende Wollmilchsau sein. Und das Wichtigste ist eben, mit einem sehr hohen abstrakt-analytischen Denkvermögen schnell im Kopf den Kunden an der Situation, wo er gerade ist, abzuholen. Ja? Und das ist so eine Mischung aus wandelndes Lexikon, der also viel Wissen aufsaugt aus der Organisation, viel mitbekommt, viele Referenzen mitbekommt, viele Projekte mitbekommt und daraus eben ein gewisses Storytelling ad hoc entwickeln kann. Ja? Also ist heute eher so das Modell wissensbasierter Stand-up-Comedian, würde ich sagen, ja, als dass er jetzt irgendwie der reine Netzwerker ist. Das macht es wirklich sehr, sehr herausfordernd.
Ja, also da gebe ich Patrick recht. Also es ist heute nicht so einfach, also wirklich Vertriebler, die das auch wollen. Also wenn man sich heute anguckt, was sich so bewirbt, dann denkt man teilweise, okay, ich hatte letztens die Diskussion gehabt mit jemandem, der 28 Jahre alt ist und mir dann erzählt hat, ja, also 30-Stunden-Woche ist angesagt und 4 Tage wären schön. Und hat mir dann seine Gehaltsvorstellung, die Richtung siebenstellig, achtstellig ging. Ich so, okay. Aber der Begriff heißt schon Work-Life-Balance und nicht Life-Balance, oder? Und das ist ein Thema. Und dann halt auch das. Die Leute, die da denken, sie können in den Vertrieb gar nicht mit den Wellen umgehen können, die teilweise dann da sind. Denn das ist, glaube ich, etwas, was die meisten Leute wirklich unterschätzen. Also Patrick und ich könnten jetzt den ganzen Tag sagen, wie viel toll und wir haben nur 200% gemacht und das war alles super gewesen, klar. Machen wir nicht immer. Ja, also sicher nicht so, ja. Also wenn ich jetzt bei mir aus dem Channel, aus dem Partnerbereich gucke, wenn du da Leute hast, einen Channel Account Manager, die sagen, naja, sie machen 120, 130% Zielerreichung, dann war das schon extrem gut für die, weil sie sind ja nicht so direkt an ihrem Kunden dran. Aber diese Wellenform halt zu sagen, okay, ich bin auf so einem Peak und dann falle ich halt wieder ins Tal der Tränen zurück, weil ich vielleicht meine Opportunities nicht alle gepflegt habe und. Das ist auch etwas, was du als Vertriebler umzugehen lernen musst, ja. Und ich glaube, das unterschätzen viele. Und das deswegen, wenn ich gesagt habe, auf die dunkle Seite wechseln, das war auch für mich so eine Erfahrung, weil wenn du als Systemtechniker kriegst du immer sofort das Feedback. Ja. Du hast das Problem gelöst. Ich habe vor 20 Jahren, hat mir jemand mal erzählt, Vertriebler bringen die Probleme, Systemingenieure lösen die Probleme, von denen ich nicht wusste, dass ich sie vorher hatte. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Man muss sich überlegen, wenn man in die Vertriebswelt hineingeht, mit was werde ich da konfrontiert? Und da werden aus meiner Sicht, wenn die jungen Leute, die jetzt sagen wir mal, die Hipster sind noch nicht richtig abgeholt. Was wir auch probieren, ja dann auch in der Bitkom und auch jetzt bei uns immer wieder darzustellen, sagen, wo entwickeln wir uns hin. Aber den Generalisten und der, wie Patrick das schön gesagt hat, der Storyteller oder wie ich es dann sagen würde, den Elevator-Pitch halt hinkriegt, indem er halt wirklich, und dann benutze ich das Wort, was glaube ich aus Enterprise stammt, die Assimilation hinzukriegen. Also der Kunde sagt was, ich höre dem zu. Und kann daraus sofort den halt spiegeln. Und spiegeln heißt nicht mehr, wie wir es früher gelernt haben, körpersprachlich. Ja, ich habe dieselbe Krawatte an wie der Kunde. Sondern wirklich zu den halt dann in seinen Worten zu erklären, was ist der nächste Schritt in seiner Welt. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger. Und die sind nicht so wirklich reich am Markt, diese Personen, die du da suchst.
Du hast eben so einen schönen Begriff geprägt, Patrick, den wissensbasierten Stand-Up-Comedian. Ich finde ich total geil. Ich werde gleich auch direkt mein LinkedIn-Profil verändern, weil ich das immer so ein bisschen als meine Rolle quasi sehe. Und gleichzeitig sagt sie ja, dass die Vertriebler in der Lage sein müssen, den Kunden zu verstehen, also wirklich das Business verstehen sozusagen, dann den Incremental Value zu heben, das dann auch noch gut erklären zu können und den Kunden dann entsprechend mitzunehmen. Also das klingt schon fast nach einer unmenschlichen Rollenbeschreibung, wenn man es jetzt mal so anschaut und du sagst ja richtig, Roland, es ist einfach unglaublich schwer, solche Leute zu finden. Ihr kennt es auch, viele Unternehmen, für die wir arbeiten, die wollen natürlich immer ein neues CRM-System einführen, in der Hoffnung sozusagen, dass wenn ich ein paar Informationen mehr habe hinten dran, automatisch die Performance meines Vertriebs steigt. Die Trainings für den Vertrieb sind eher selten. Ja, ab und an hat man mal Glück, dass man irgendwie so 2 Tage Training macht. Aber die Fähigkeiten, die ihr da beschreibt, sind ja nicht irgendwie innerhalb von 2 Tagen abzubilden. Das sind ja Dinge, die, so wie bei euch auch, über Jahrzehnte eigentlich erlernt worden sind. Und daher die Frage an euch so, wie erlebt ihr das? Was können Unternehmen, seien es große Unternehmen, ihr sagt ja auch, ihr sucht, aber auch kleinere Unternehmen machen? Also man kauft Technologien ein, natürlich um den Vertrieb zu unterstützen. Aber inwiefern können die bei diesen Aufgaben die Vertriebler unterstützen? Und wo muss ich als Inhaber oder Vertriebsleiter dann eventuell noch nachschulen oder andere Skills irgendwie aufbauen? Also wie kann man sich helfen, dieses Big Picture, was man da hat, irgendwie so in kleine Scheibchen zu zerlegen und überall so ein bisschen dran zu arbeiten?
Das ist eine komplexe Frage. Ja, also wenn ich die 100%ige Antwort hätte, glaube ich, dann wäre ich mit unserem Recruiting auch schon ein Stück weiter. Also natürlich versuchen wir, insbesondere junge Talente, in die Organisation einzubinden. Das geht aus meiner Sicht tatsächlich nur durch ein Teaming. Also du musst schauen, dass du in einem Onboarding-Prozess auf jeden Fall einen Partner hast, der sehr, sehr, also zeitlich auch die Kapazitäten hat, da eng zu betreuen. Oder aber, wenn du es dir leisten kannst, dann holst du dir einen jungen Account-Executive rein und packst ihn quasi an die Seite eines erfahrenen Hasen und gibst denen ein Team-Target. Ja, das ist aber auch in der Realität eher selten, dass das klappt. So, das bedeutet, dass wir, wenn wir wirklich für wenige exklusive Stellen jemanden suchen, eher das Senior-Profil eben auch in Erwägung ziehen, als tatsächlich jetzt ein Junior-Profil. Aber der Markt hat sich tatsächlich auch von der Nachfragesituation verändert. Also unser Markt, das ist natürlich, wir reden hier sehr allgemein über Vertrieb, aber wenn ich über Softwarebranche spreche, IT und dann auch noch Analytics und wir schauen mal in die klassischen Marktbegleiter, die wir so haben, dann ist einerseits bedingt, glaube ich, durch die Pandemie und andererseits die Veränderung der geopolitischen Weltlage ein sehr stark überhitzter Markt deutlich abgekühlt. Ja, also das war vor 2, 3 Jahren noch gang und gäbe, dass ein Account Executive spätestens alle 2 Jahre das Unternehmen gewechselt hat, um quasi sein Gehaltspaket zu verbessern. 6-stelliges Grundgehalt war normal, das gleiche nochmal an Bonus obendrauf. Grundsätzlich eher freigeistig unterwegs, dicker Firmenwagen und ab dafür. Ja, so. Und dann hast du eben beginnt, glaube ich, Januar letzten Jahres, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass die großen Entlassungswellen angefangen haben. Ja, also Salesforce hat massiv abgebaut, SAP hat abgebaut, Oracle hat abgebaut. Und die anderen haben nicht mehr eingestellt. Also gerade US Tech war ja sehr beliebt dafür, sehr früh Kapital am Kapitalmarkt einzusammeln, den Sprung über den großen Teich zu machen, massiv zu skalieren. Also die ganzen Unternehmen mit Data, ja, Databricks, DataIQ, Datadog und wie sie alle heißen, die haben noch vor anderthalb Jahren massivst gesucht. Das gibt es nicht mehr so in der Form. Sondern auch da schaut man jetzt wirklich nach wenigen selektiv hochqualifizierten Mitarbeitern und um die kämpft jetzt gerade der ganze Markt. Und das macht es natürlich jetzt noch schwieriger, weil die guten Leute entwickeln sich gerade zu Einhörnern.
Absolut. Also das ist sicherlich eine Erfahrung, da gebe ich dir vollkommen recht, Patrick, die wir auch gesehen haben. Also die horrende, also man kann sagen, mitten in der Pandemie ging das Thema ja schon los, also wie, dass jeder, auch wenn es jetzt platt klingt, der nicht schnell noch auf die Bäume gekommen ist, wurde da eingestellt als Vertriebler und man dachte, das ist der weiße letzte Gralspringer sozusagen. Was ich spannend finde, das habe ich bei uns jetzt gelernt, wir sind sehr restriktiv in dem Einstellungsmodell. Also wir stellen nur dann ein, wenn wir tatsächlich einen Business Case sehen, der länger als 5 Jahre ist. Ja, also auch Mitarbeiter werden bei uns eingestellt. Wir haben so eine durchschnittliche Verweildauer bei uns von 7 Jahren von Account Managern, was ein echtes Brett ist. Da war ich echt geschockt, wie ich das erste Mal gehört habe. Das ist sicherlich etwas, wo man lange Zeit in diesem US-Tech halt nicht erlebt hat, wo die Leute halt gesagt haben, ja, wir stellen halt alles ein. Ja. Und das ist sicherlich nicht mehr der gegeben, sondern heute probiert man sehr selektiv umzugehen. Und auch Leute, die man, wenn man in die Abwerbungsphase geht, also sagt, hey, komm mal zu uns, warum und weshalb, wieso, auch die Leute, auch die Kandidaten das auch anders fragen, weil früher, wie du richtig gesagt hast, Patrick, bist du halt alle 2 Jahre wechselt, damit du halt obendrauf, ja, ich meine, bei mir 12 Jahre hat jemand gesagt, wie, du warst 12 Jahre da bei Cisco, wie, du warst 7 Jahre bei Apple, bist du im Inventar? Naja, ich habe mich eigentlich nicht dafür interessiert, was, sagen wir mal, gehaltstechnisch passiert, sondern was ich halt spannend fand, ja, im Unternehmen. Und ich glaube, das ist etwas, wo man jetzt gerade merkt, dass die Kandidaten auch danach fragen. Also nicht nur jetzt, wenn das mein vorheriges Beispiel mit Work-Life-Balance, sondern wirklich auch das, was drumherum, okay, wie kann ich mich entwickeln, welche Möglichkeiten habe ich, was bietet ihr? Und wenn du dann halt sehr breit dich aufstellst und sagst, hey, du musst eigentlich in allen Bereichen irgendwie Know-how haben und nicht nur der spezielle jetzt, wir bauen jetzt Switche oder Handys oder was auch immer, dann ist das schon spannend. Aber dann natürlich den Kandidaten zu finden, also gerade bei euch, Patrick, für SaaS, wo ich sage, wahrscheinlich noch schwieriger als für uns als Five9, da jemanden zu finden. Aber dann hast du halt Leute, okay, da musst du halt Zeit und Geld investieren. Und wenn du Junioren nimmst, glaube ich daran, dass man sich Hilfe von extern holen muss. Also meine Erfahrungen sind, dass es da extrem gute Agenturen gibt, die dich da supporten können, die genau in diesen Bereich hineingehen und sagen, okay, wir haben junge Leute, die müssen eine Ausbildung haben, das dauert 18 bis 24 Monate, dann wissen die halt, was eine Sales Pipeline ist, dann wissen die, was ein Forecast ist, dann wissen die, mit den Wellen umzugehen in dem Vertrieb und dass man nicht nur immer den Super Bowl Ring bekommt und der Account Manager of the Year war, sondern das ist eine Arbeit. Und ich komme ja gerade vom SKO von Las Vegas wieder und wir haben einen Kollegen, der hat dieses Jahr es wieder geschafft, der Account Manager of the Year zu werden. Der ist jetzt 36 Quartale der Leading Edge Account Manager bei uns. Und ich konnte mir nicht verkneifen, ich musste mit ihm sprechen und habe gesagt, sag mal, setzt man dir seit 36 Quartalen das falsche Ziel oder was ist das? Was ist dein Miracle? Und der hat halt etwas zu mir gesagt und hat gesagt, Roland, ich habe einfach Spaß am Verkaufen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für mich gewesen.
Ja, das ist ganz wichtig. Übrigens für die Zuhörer, die es nicht wissen, SKO steht für Sales Kickoff.
Danke dir.
Na ja, danke schön für die Ergänzung. Aber lass nochmal zurückkommen. Wir stellen fest, der Vertrieb ändert sich. Wir haben einen höheren Anspruch hinten dran. Ihr habt gesagt, die Leute, die das wirklich können, die auch Spaß haben, die sind jetzt die Einhörner, die gibt es quasi nicht mehr hinten dran. Das heißt, ich habe eigentlich nur noch Leute auf dem Markt, die vielleicht hohe Gehaltsvorstellungen haben, wie du es gesagt hast, Roland, die vielleicht auch ein bisschen weniger arbeiten wollen. So, jetzt nehmen wir an, ich bin jetzt nicht so das Top-Unternehmen wie Apple oder sonst jemand, der dir einfach diese Einhörner leicht einfängt, sondern ich bin ein ganz normaler Arbeitgeber. Und was kann ich jetzt tun? Also wie kann ich die unterstützen? Du hast schon gesagt, ich könnte mit einer Agentur zusammenarbeiten, um die Kolleginnen irgendwie aufzuschlauen. Helfen mir CRM-Systeme, helfen mir AI in irgendeiner Form, um viele Arbeitsdinge zu erledigen. Also die Frage, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, was mache ich in der Zukunft, wenn ich Personal habe, was vielleicht nicht so kompetent ist, aber gleichzeitig ja einen hohen Technologiesprung habe? Können mir Technologien helfen, aus den Was ist denn das Gegenteil von einem Einhorn? Nehmen wir es mal aus den normalen Maulwürfen quasi.
Ameisen.
Ameisen, genau. Ja, schon, ja gut, Ameisen sozusagen. Aus den fleißigen Ameisen sozusagen, die vielleicht nicht so multikompetent sind, die irgendwie zu befähigen, da mehr rauszuholen. Weil wir können ja nicht nur Einhörner alle jagen. Gibt ja nur begrenzt viele typischerweise. Sondern wir müssen ja gucken, dass wir mit der breiten Masse irgendwie arbeiten können, die wir unterstützen, in einem sich immer stärker verändernden, komplexen Feld.
Ja, also zwei Antworten auf zwei Fragen. Das eine ist Technologien. Na, das ist mit Sicherheit auch etwas, um das wir uns aktuell sehr stark drehen und auch Roland und ich im Bitkom gerade vorantreiben. Da machen wir dieses Jahr auch eine eigene Session zu. Das Thema Generative AI im Vertrieb. Das ist übrigens das völlige Gegenteil von emotional und persönlich, ne? Weil ich bekomme mittlerweile jede Woche Angebote von Startups, die mir also etwas zuschicken, wie wir künstlich generierten Content massenhaft rausschicken. Das ist von der Qualität nicht das, was ich mir vorstelle. Ja, aber das wird natürlich auch sehr, sehr kurze Entwicklungszyklen haben und wir werden irgendwann in die Situation kommen, dass das eine Lead-Generation-Maßnahme ist. Dass du quasi über Generative AI, über getriggerte Kommunikation Leads bekommst, die du dann persönlich als Seller nachverfolgen kannst. Wie qualitativ hochwertig das dann ist, sozusagen in der Masse noch das Richtige rauszufiltern, das müssen wir dann finden. So, die andere Frage, also bist jetzt nicht vom Namen her das Top-Top-Top-Notch-Unternehmen, brauchst aber quasi Mitarbeiter, finde ich das Beispiel der fleißigen Ameise eigentlich ein sehr, sehr gutes. Weil was sich bei uns an Methodologie gerade verändert, ist, dass der Vertriebler zwar immer noch die Hauptverantwortung hat, aber keine One-Man-Show mehr ist. Das soll eigentlich schon lange nicht mehr so sein, aber auch das ist ein Weg, ja, dass du deine gesamte Organisation, ich nenne es jetzt mal Supporting Functions, zu dem Teaming-Gedanken bekommst. Ja, also das Bild eines Orchesters und eines Dirigenten ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes. Der Vertriebler muss zum Dirigenten eines Orchesters werden, bestehend aus unterschiedlichen Pre-Sales-Kollegen, Consulting-Kollegen, Account-Based Marketing und dann sind wir bei dem CRM-Thema, Customer Success und alle anderen, die ich jetzt gerade vergessen habe. Du musst quasi, lass mich nochmal einen angelsächsischen Begriff nutzen, mingle around the customer. Ja, du musst unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Leuten zusammenbringen, auf deren Hierarchieebene und auf deren Wissensstufe. Das bringt nichts, wenn der Account Executive vom Entscheider bis zum Anwender alles covert, sondern da gibt es zwischendurch auf dem Vertriebsprozess Leute, die abgeholt werden müssen, da brauchst du ein ganz anderes Profil. Da musst du vielleicht mal deinen Chef hinschicken oder da musst du vielleicht auch mal einen eigenen Entwickler hinschicken, damit die sich auf Augenhöhe mal darüber unterhalten, wie sozusagen die Sorgen verschwinden.
Aber da sind wir noch wieder bei vor 10 Jahren, wo du den Bus einfach nur nimmst und sozusagen einfach die Menge reinkippst. Oder ist das was anderes?
Nee, das ist gestreckt.
Ja, ich glaube auch, dass es anders ist. Also ich glaube, dass das, wir haben, und Patrick hat es gesagt, wir machen da ja verschiedene Veranstaltungen auch bei uns für den AK-Vertrieb. Und eine heißt halt Kundenreise. Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wie Patrick es beschrieben hat, dass der, ich benutze jetzt nicht mal den Driver Seat, sondern mehr den Busfahrer, wo der Account Manager der Busfahrer ist. Und dann, er muss nicht die Leute alle mit zum Kunden mitnehmen, aber er muss eben, wie Patrick das schön gesagt hat, das Orchester spielen, den Bus steuern und sagen, okay, und wen nutze ich jetzt halt in der Gänze? Und also wir hatten ja im Vorfeld uns darüber unterhalten, dass ich ja aus dem Channel komme und auch da ist es natürlich wichtig, dass du nicht immer nur den Direct, also direkten Touch als Hersteller zum Kunden hast, sondern wenn du, wie Patrick vorhin so schön gesagt hat, wenn du halt in Passau sitzt, ja, da ist ja jetzt nicht der Nabel der Welt, ja, aber dafür hast du da halt Systemhäuser und wir sind halt in Deutschland auch ein systemhausgetriebenes Land. Wir haben über 42.000 Systemhäuser und der hat halt im Umkreis von 50 Kilometern kennt er halt jeden Mittelständler dort. Und dann dem halt zu sagen, hey, jetzt du kannst jetzt mit Five9 ganz toll Call and Contact sein, sagt er, ja, nee, habe ich Angst, weil ich will das nicht, ich kann nicht, ich habe das Know-how nicht. Aber dem dann halt zu sagen, hey, der Vertriebler von der Company, SaaS oder von Five9, der steht dir zur Verfügung und der wird das Thema nach vorne bringen, der positioniert dich, der zeigt dir, wo es hingeht, der hilft dir dann dabei, den Abschluss zu machen, weil er ist ja daran interessiert, dass du den Abschluss für den Hersteller machst. Und dann hast du auf einmal eine unglaublich breite Vielfalt an Vertrieblern, die wir heute in Teilen nur nutzen, sage ich mal, weil das ist, glaube ich, etwas, was ich am Anfang ja gesagt habe. Channel-Vertrieb unterscheidet sich nochmal und da kommt nochmal das Thema Kundenreise. Also die Kundenreise so zu steuern, dass der Kunde immer das Gefühl hat, okay, er hat immer jemand vor Ort, er ist immer da, immer verfügbar. Und das ist nun mal das Systemhaus, was dort ist, weil wenn wir beide, jetzt Patrick, ja, er sitzt in Bonn, in Frankfurt, ich sitze in Nürnberg und dann muss ich vielleicht nach Norderney, schwieriges Thema. Ja, und das, da müssen wir auch dran lernen, aber du hattest ja gefragt, wie wir die Talente kriegen. Ich glaube, am Ende des Tages, persönlich, Roland Lunk, würde ich sagen, Vertrieb hat immer was Menschliches. Und du musst jemand haben, der erstens natürlich in so einer extrovertierten Ebene, aber der auch gewillt ist, offen mit Menschen umzugehen. Weil du kannst dich nicht einschließen. Du kannst nicht nur die Genialität von Data-Driven Sales machen und sagen, oh, ich habe LinkedIn und ich habe das und das und hol mir alle Informationen, sondern du musst am Ende des Tages es auch mögen, mit Menschen zu reden, so wie was wir jetzt gerade im Podcast machen. Und wenn ich das Gefühl habe, der Kandidat sitzt mir gegenüber und ist bereit, sich mit mir zu unterhalten, dann hat er eigentlich schon die erste Hürde, die ersten zwei Hürden schon genommen. Weil ich glaube, das ist etwas, was die meisten Leute nicht falsch verstehen. Jetzt bin ich ja 58, die TikTok-Generation halt sich unglaublich schwer tut.
Und was man auch nicht vernachlässigen darf, Jörg, ist der Faktor Mensch im Leadership. Also wenn du jetzt mal bei mir in den Teams nachfragen würdest, mal die Hirings der letzten 2 Jahre und fragst die Kolleginnen und Kollegen mal, warum sie zu uns gekommen sind, dann lautet die Antwort, weil die Leute, die ich im Bewerbungsprozess kennengelernt habe, die waren einfach alle gut. Die haben mich überzeugt, die haben mich abgeholt, die haben mir auch keine Luftschlösser gebaut, sondern die haben mir sehr realistisch und klar gesagt, wo das Unternehmen gerade steht, was die Aufgabe ist. Und haben mir auch aufgezeigt, welche Hürden ich haben werde. Und ich konnte für mich entscheiden, dass ich diesen Weg gehen will, weil das eben sehr transparent war. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Da musst du aber erstmal hinkommen. Also musst du erstmal dahin kommen, dass jemand mit dir spricht. Das ist das, was der Roland meint. Und wenn jemand mit dir spricht und bist dann authentisch und ein Stück weit auch auf der gleichen Wellenlänge, dann zählt da die persönliche Marke, glaube ich, mehr als die Company-Marke.
Das ist auf jeden Fall so, ja, das unterschreibe ich auch. Vielen Dank erstmal für die Impulse an der Stelle hier. Da wir so ein bisschen Richtung Ende schon rücken, würde ich gerne nochmal auf ein Thema kommen, was ihr schon ein paar Mal angesprochen habt, nämlich Arbeitskreis Vertrieb der Zukunft beim Bitkom. Habt ihr schon ein paar Themen besprochen. Könnt ihr mal den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was sich beim Bitkom handelt und was ihr im Arbeitskreis macht und wie man davon auch partizipieren kann, weil man merkt ja schon, ihr habt das Thema wirklich gut durchdacht, ihr seid viel in der Diskussion hier, damit auch alle mal wissen, was ihr da eigentlich so treibt.
Klar. Also die Bitkom, also Bitkom ist sicherlich die größte Vereinigung in der IT-Welt. Also ich glaube, da ist jede große IT-Company, jede mittlere IT-Company ist da drin Mitglied. Wir sind, also es ist so ein Verband sozusagen, so muss man ihn halt bezeichnen. Er influenzt sicherlich sehr stark in vielen Bereichen. Und es gibt unterschiedliche Arbeitskreise. Den spannendsten, den wir finden, ist der Arbeitskreis Vertrieb. Deswegen sind Patrick und ich da halt auch tätig. Ich als der Vorsitzende, Patrick hilft mir da und Kollegen sind auch noch dabei, der Jörn und die Laura. Und wir probieren auf der einen Seite auch dann Richtung Arbeitskreis Marketing. Das ist auch mal so eine berühmte Battle, die wir immer alle haben. Ja, Vertrieb sagt, es kommen keine Leads. Marketing sagt, es sind Leads da, jetzt lasst uns in Ruhe. Auch das probieren wir da darzustellen. Und wir probieren immer wieder Themen aufzugreifen von unseren Mitgliedern, die halt zu uns kommen und sagen, hey, wir würden gerne da Dinge mal uns anders betrachten. Wir holen externe Speaker da rein. Wir haben also 4 Veranstaltungen für dieses Jahr vorgesehen. Die erste ist gleich dann im 20.3., Entschuldigung, 20.3. im März ist die. Die ist genau das, ist Patricks Thema. Da kann er sicherlich noch was dann gleich zu sagen. Wir haben dann im Juni unsere nächste Veranstaltung, wo es dann um das Thema Kunden, Customer Journey, Kundenreise und dann Sales Enablement geht, wo wir eben genau darüber sprechen, okay, wie hole ich mir jetzt junge Talente und wie muss sich die ausbilden. Da haben wir einen sehr starken Fokus drauf gelegt, auch junge Leute da in die Moderation zu bekommen, also sie präsentieren, warum sind sie, welche Schritte sind sie gegangen, also von so dem berühmten, ich fange im Telesales an und werde dann Enterprise Account Manager. Das ist das Thema und dann machen wir meistens eine Sommerpause, weil wir festgestellt haben, Sommerferien sind schwierig, dann machen wir am 11. September machen wir weiter. Da geht es dann um das Thema Ecosystem Lead Sales und Co-Creation. Also da geht es dann tatsächlich schon darum, okay, wie kann man mit Marketing zusammenarbeiten, welche Schritte muss man machen, wie muss man dann halt auch im Leading-Bereich als Salesman dann da sein. Da kommt das Thema Busfahrer oder Driving Seat dann zum Tragen. Und zum guten Schluss schließen wir dann ab. Am 27.11. gehen wir dann sozusagen in den Vertriebsprozess und wie kann man eben AI nutzen. Und da haben wir aus unserer Sicht schon jetzt Top-Speaker. Also da sind Leute wie die IBM dabei, sind die Nürnberger Versicherungen dabei sein und andere. Wo wir immer wieder sagen, in all den Bereichen, in all den Workshops, die wir anbieten im AK-Vertrieb, wir wollen sehr viele externe Leute dabei haben. Wir wollen aus unterschiedlichen Bereichen die adressieren, nicht nur aus der IT-Welt, ja, weil das ist einfach in der Bitkom, weil die Mitglieder sind alles. Also ob da jeder Name auf der Hersteller von A wie Apple bis L, Lenovo bis zu SaaS, Five9, hier sind da alle drin. Aber wir wollen nicht in der eigenen Soße immer rühren, sondern wir wollen da wirklich auch von externen Leuten uns holen. Und die Betrachtung ist halt spannend. Und das ist das, was wir machen im AK-Vertrieb und zeigen da so ein bisschen, wo geht der Weg hin und vielleicht dann auch manchmal schon, wie ist die Ausrichtung, wo müssen wir uns in 10 Jahren entwickeln. Patrick, habe ich das gut zusammengefasst?
Hast du ganz wunderbar zusammengefasst. Ich als Zahlen-Nerd muss das natürlich nochmal anreichern, damit man so ein bisschen so die Dimensionen versteht. Also Bitkom vertritt als Interessenvertretung 2200 Unternehmen in Deutschland. Die machen 200 Milliarden Euro Umsatz und stehen für 2 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Also die 2 kommt relativ häufig vor. Und das ist das, was der Roland beschrieben hat mit größte Interessenvertreter. Ja, also du hast dadurch eine gewisse Sichtbarkeit und auch eine gewisse Plattform, um eine Stimme zu haben. Und die erste Veranstaltung am 20.03. dreht sich in der Tat um ein Thema, was wir so ein bisschen aus der B2B oder Business-to-Government-Perspektive, die mich ja auch interessiert, vielleicht neu haben. Das gab es so noch nicht. Also wir alle reden immer über Social Selling. Das ist okay. Also jeder hat von uns mit Sicherheit ein Xing- oder LinkedIn-Profil, der eine oder andere auch ein Sales-Navigator. Ich glaube, das ist heutzutage schon eher so Standard. Was wir aber noch dazu packen, ist das Thema Influencer und Influencer-Marketing. Ja? Also wir kennen das natürlich alle aus dem Privatsegment. Da gibt es die Testimonials, also Veronika Pot als diejenige mit dem Blub, ja, im Spinat. Ich glaube, da ist der eine oder andere, glaube ich, hat da Assoziationen zu. Es fängt aber an, dass eben solche Influencer auch in die klassischen Business-to-Business-Vertriebsprozesse einziehen oder Einzug halten. Und da haben sich bisher tatsächlich noch nicht so viele Unternehmen mit beschäftigt und deswegen wollen wir es einfach mal beleuchten. Also was passiert da gerade am Markt? Ist das ein Trend oder ist das gekommen, um zu bleiben? Darum geht es eben in der ersten Veranstaltung.
Super. Kann ich da auch als Gast hinkommen, wenn ich nicht bei der Bitkom mit dabei bin?
Klar.
Das erlauben wir. Cool.
Super. Damit sind wir am Ende. Am Ende lasse ich immer sozusagen jedem nochmal kurz 2, 3 Sätze, um mal mitzugeben an die Zuhörer und Zuhörer, was man so mitnehmen sollte, was aus eurer Sicht die wichtigsten Impulse sind, was man machen sollte, um sich eben auf den Vertrieb der Zukunft auszurichten. Patrick, magst du anfangen?
Ja, also es gibt einen Hinweis, den gebe ich eigentlich immer. Das ist so ein bisschen so eine Floskel. Ja? Be open-minded. Der Vertrieb ist tatsächlich ein flexibles Konstrukt. Der ist kein Hexenwerk, aber er ist trotzdem Handwerkszeug. Und da kommen tatsächlich immer mal wieder von links und rechts ein paar Einschläge, die sollte man ernst nehmen. Generative AI ist aus meiner Sicht auch etwas, was gekommen ist, um zu bleiben. Und es ist nicht die Frage, ob wir es einsetzen, sondern wie. Und diese Wege, die werden wir jetzt wahrscheinlich in sehr, sehr kurzen Zyklen für uns mal rausfinden müssen. Und ich glaube, da sollte jeder mal hingucken.
Danke dir.
Dann steige ich ein. Also für mich ist es so, Vertrieb hat immer was Emotionales. Hat immer mit viel Emotionen zu tun, weil ob sie positiv oder negativ behaftet ist, wird sich dann nach dem Kauf rausstellen. Am Anfang bist man immer glücklich, wenn man was gekauft hat und wenn man was verkauft hat. Und dann stellt man vielleicht später fest, war es jetzt nötig. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, sind Emotionen auch extrem wichtig im Geschäft, wenn man halt über Partner verkauft, über einen Partner verkauft, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir nie unterschätzen dürfen. Direct Sales ist vielleicht einfacher, aber in einem Land wie Deutschland ist der Channel key und wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass natürlich ein Partner mannigfaltig Hersteller hat und je mehr Emotionen, positive Emotionen der besetzt mit diesem Hersteller, desto mehr wird auch dort der Sales funktionieren. Deswegen ist das so auch mein Abschluss.
Damit sage ich vielen Dank, ihr beiden. Mir hat es total viel Spaß gemacht zu sehen, wie viele Jahre Berufserfahrung vor mir sitzen, die vor allem auch in den letzten Jahren, merkt man ja auch, schon sehr intensiv das Thema besprochen haben. Von daher eine mega spannende Folge und meinen ganz herzlichen Dank an euch.
Danke dir.
Danke dir.